und herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Bildungsplausch, um genau zu sein zur 10. Folge des Bildungsplauschs. Mein Name ist Max Wetterauer vom Transferzentrum der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben. In dieser 10. Folge haben wir schon wieder eine Premiere. Letzten Monat hatten wir die Studentin Jana Steinbacher zu Gast, zum ersten Mal eine Studentin mit im Bildungsplausch. Diesen Monat sitze ich zwar alleine vorm Rechner, aber an den anderen Bildschirmen sitzen nicht nur eine, sondern gleich 4 Personen, denn wir haben heute Teile des Teams vom Annelie-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung im Forschungspodcast Bildungsplausch eingeladen. Wir freuen uns schon sehr auf diese Folge und hoffe, Sie haben auch ganz viel Spaß dabei. Damit Sie alle wissen, wer denn an den anderen Mikrofonen sitzt und ich jetzt nicht allzu lange in einem Vorwort ausholen möchte, würde ich vorschlagen, wir machen einfach eine kurze Vorstellungsrunde. Frau Terfloth, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Hallo, mein Name ist Karin Terfloth und ich habe an der Pädagogischen Hochschule eine Professur für schwere mehrfache Behinderung und Inklusionspädagogik. Und ich darf gemeinsam mit Frau Heil und Herrn Kedelhut das Annelie-Wellensiek-Zentrum leiten.
Wollen wir dann mal direkt weitermachen mit Ihnen, Frau Heil?
Ja, gerne. Mein Name ist Vera Heil. Ich bin Prorektorin für Studium, Lehre und Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Von Haus aus Psychologin mit dem Schwerpunkt Psychologie und Diagnostik bei Blindheit und Sehbehinderung. Das ist die Professur, die ich innehabe. Und ja, wie Frau Terfloth schon gesagt hat, wir leiten gemeinsam das Annelie-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung.
Vielen Dank. Herr Kabelitz, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Hartmut Kabelitz. Ich arbeite als Bildungsfachkraft am Annelie-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung und bin dort fest angestellt. In meiner Freizeit spiele ich Schach.
Vielen Dank, Herr Kabelitz. Herr Scheer.
Ja, mein Name ist David Scheer und ich habe an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg seit November die Juniorprofessur für inklusive Bildung und damit ist die Leitung der Nachwuchsgruppe am Annelie-Wellensiek-Zentrum verbunden, in der wir uns ja mit der begleitenden Forschung am Annelie-Wellensiek-Zentrum befassen.
Wunderbar, vielen Dank. Damit haben wir auch schon die Runde komplett abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie sich alle Zeit nehmen für das Gespräch heute. Ich denke, wir fangen am besten einmal an mit Frau Terfloth und Frau Heil. Könnten Sie einmal kurz erklären, was das Annelie-Wellensiek-Zentrum für inklusive Bildung, kurz AWIZIP, eigentlich genau ist?
Als erstes kann man, glaube ich, sagen, es ist ein Novum. Denn an deutschen Hochschulen gibt es so ein Zentrum bisher nicht. Ein Zentrum, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lehren, forschen und arbeiten.
Ja, es ist eine Inklusionsabteilung an einer Hochschule und genau das ist das Novum. Und das besteht eben darin, dass Menschen mit und ohne Behinderung die Kernaufgaben Studium, Lehre, Transfer und auch Forschung gemeinsam angehen.
Der Bildungsplausch ist ja ein Forschungspodcast. Sie haben jetzt gerade schon die Forschung erwähnt. Welche Rolle spielt denn genau die Forschung innerhalb des AWIZIP? Verfolgen Sie dabei irgendein konkretes Forschungsvorhaben?
Ja, durchaus konkrete Forschungsvorhaben. Wir haben sie strukturiert in 3 Forschungslinien. Im Wesentlichen geht es darum, die Bildungsangebote der Bildungsfachkräfte zu untersuchen und dieses Bildungsangebot wissenschaftlich zu begleiten und zu erweitern. Vielleicht zunächst mal dazu, worin besteht dieses Bildungsangebot. Also Bildungsfachkräfte sind Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die eine 3-jährige Vollzeitqualifizierung zur Bildungsfachkraft durchlaufen haben und eben jetzt bei uns am Annelie-Wellensiek-Zentrum an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg angestellt sind. Und sie ergänzen Lehre, also klassische Lehre, Hochschullehre von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern durch ihre Bildungsangebote, in denen sie über ihre Inklusions- und Exklusionserfahrungen berichten. Und die Wirkung dieser Bildungsangebote auf Die Rezipienten, nämlich die Studierenden, wollen wir in der ersten Forschungslinie untersuchen. In der zweiten Forschungslinie, geht es nicht nur um die Wirkungen auf die Studierenden, sondern auch auf die Bildungsfachkräfte selbst. Also wie verändert sich deren Selbstkonzept, wie verändert sich das Stressempfinden und Lebenszufriedenheit und all diese Dinge durch die Anstellung an einer Hochschule und durch das Ausbringen der Bildungsangebote. Und bei den Studierenden gehen die Fragen in die Richtung, verändern sich Haltungen zur Inklusion, verändern sich Kompetenzen im Kontext Inklusion. Das sind die Fragen, denen wir hier nachgehen. Die zweite Forschungslinie beschäftigt sich mit dem Bildungsangebot selbst, also welche Rahmenbedingungen müssen dafür vorhanden sein für dieses Bildungsangebot, um es möglichst wirksam ausbringen zu können. Ja, also die Evaluation der Bildungsangebote selber. Und die dritte Forschungslinie beschäftigt sich mit der Qualifizierung zur Bildungsfachkraft. Also wie kann diese Qualifizierung weiterentwickelt werden? Wie kann sie weitergeführt werden? Wie kann vielleicht auch diese Qualifizierung zu einem Ausbildungsberuf führen? Es ist also derzeit kein anerkannter Ausbildungsberuf, sondern deswegen sprechen wir auch immer von Qualifizierung, einer Qualifizierung zur Bildungsfachkraft. Aber das wäre schön, dies zu erweitern oder weiterzuentwickeln zu einem Ausbildungsberuf.
Sie haben jetzt gerade schon mehrfach von den Bildungsangeboten gesprochen. Mhm. Könnten Sie da mal ein paar Beispiele nennen, wie man sich das ganz konkret vorstellen kann?
Das kann, glaube ich, Frau Terfluth am besten.
Dann gerne Frau Terfluth.
Ja, also die Bildungsfachkräfte übernehmen einzelne Sitzungen in Lehrveranstaltungen, in Seminaren, die sie dann thematisch entsprechend vorbereitet haben. Ein Beispiel ist das Thema Transitionen. Dem Seminar würden wir das erst theoretisch erarbeiten in einer Sitzung und in der Sitzung drauf kommen die Kolleginnen und Kollegen und berichten von ihren eigenen Transitionserfahrungen, also von den Übergängen, die man im Lebenslauf so hat, zum Beispiel von der Schule in die Arbeitswelt. Und so werden die Studierenden auch angeregt, nicht nur theoretisch über diese Themen etwas zu hören und sich mit Texten auseinanderzusetzen, sondern auch persönliche Erfahrungen, also Erfahrungswissen der Menschen mit Beeinträchtigung in ihre Überlegungen mit einzubinden.
Wie kann man sich denn ganz praktisch dann vorstellen, dass diese Kurse evaluiert werden? Also wie gehen Sie da genau vor?
Ja, da kann ich wahrscheinlich direkt einhaken, wobei wir natürlich gucken müssen, was wir jetzt schon sagen, denn wir steigen mit einzelnen Projekten jetzt in Datenerhebungen ein und manchmal gehört dazu auch ein bisschen was Verdecktes. Aber ganz grundsätzlich bei der Evaluation, das schaut sich in der Forschungslinie mein Kollege David Dörrer gezielter an, suchen wir momentan erstmal nach Bedingungsfaktoren, die überhaupt einen Einfluss auf die Durchführung der Bildungsangebote haben. Also Herr Dörrer schaut sich dann beispielsweise an, wie muss denn die Vorbereitung in Zusammenarbeit der Dozierenden des Seminars mit dem AWZIP, mit den Bildungsfachkräften und mit der Koordination des AWZIP gestaltet sein, damit dann eben das Bildungsangebot gut durchgeführt werden kann. Wie müssen die Studierenden vielleicht in den Sitzungen vorher schon auf das Bildungsangebot vorbereitet werden oder sollten vorbereitet werden, so dass sie auch Fragen haben, die sie an die Bildungsfachkräfte stellen können? Ja, und dann letztlich der große Bereich, wie läuft eigentlich die Interaktion zwischen den Bildungsfachkräften und den Studierenden in der Seminarsitzung ab? Gibt es da bestimmte Muster, wie miteinander gesprochen wird? Gibt es eine bestimmte Art des Umgangs? Was verändert sich vielleicht auch über die Zeit? Also all das sind Dinge, die sich der Herr Dörrer anschauen wird. Dann haben wir aber auch den Anspruch der Qualitätssicherung in den Bildungsangeboten. Also das heißt, die Bildungsangebote sollen ja auch eine bestimmte Qualität erfüllen, damit sie den Studierenden auch etwas bringen in ihrer Bildungsbiografie, in ihrem Studium. Und dazu entwickeln wir gerade in Anlehnung an die bekannten Verfahren, an die bekannten Fragebögen zur Seminarevaluation einen Fragebogen, der dann maßgeschneidert eben auf die Bildungsangebote passen soll. Und Da sind wir jetzt im Prozess drin. Das ging jetzt doch sehr zügig, finde ich, dafür, dass wir erst im November am AWZIP alle zusammen gestartet sind. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Monaten doch durchaus schon was an den Start bringen können, was erprobt werden kann.
Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Forschung. Sie hatten jetzt schon eingangs erwähnt, das AWZIP ist ein Novum. Und Herr Scheer, Sie hatten jetzt kurz erwähnt, dass Sie auf andere Evaluationsformate oder die Grundlagen davon eher zurückgreifen können. Aber wie würden Sie denn die Forschungsarbeit des AWZIP in der Forschungslandschaft verordnen? Sind Sie da sehr allein auf weiter Flur oder wie kann man sich das etwa vorstellen?
Ich denke, das müssen wir je nach Thema ein bisschen differenziert sehen. Also es gibt tatsächlich Überlegungen im Bereich des Service-User-Involvement, wie Veranstaltungen, in denen eben auch Adressatinnen und Adressaten des Seminars oder der Seminarinhalte partizipieren können in der Lehre und wie das eben evaluiert werden kann. Da gibt es tatsächlich Ansätze von Netzwerken. Im Bereich der partizipativen Forschung gibt es schon Netzwerke von Forschenden und wir bauen jetzt auch da unsere Partnerschaften mit anderen Hochschulen aus. Wir hatten dem letzten Vernetzungstreffen von partizipativ forschenden Arbeitsgruppen und das wird weiter ausgebaut. Dann haben wir aber eben auch Forschungsthemen, die ich jetzt in der klassischen Lehrkräftebildungsforschung, wenn man es so formulieren kann, verorten würde. Und da haben wir natürlich Anknüpfungspunkte an Forschungsergebnisse, haben Kontakte mit anderen Forschungsgruppen, wenn es um die Frage nach Erhebungsinstrumenten oder nach Forschungsdesigns geht. Also das ist je nach Thema ist es unterschiedlich, ob wir da mehr Netzwerk schon haben oder noch eher Netzwerke aufbauen müssen.
Mhm. Ich würde hier gerne kurz noch was ergänzen.
Ja, gerne.
Und zwar zur partizipativen Forschung. Dazu haben wir noch nichts gesagt, außer es wurde jetzt erst kurz erwähnt von Herrn Scheer. Also das läuft parallel zu den Forschungslinien, die wir eben schon dargestellt haben. Versuchen wir im Anne-Die-Wellensieg-Zentrum eine partizipative Forschungsstrategie umzusetzen. Das ist im Sinne des Service-User-Involvements eben auch die Einbeziehung oder der Einbezug der Bildungsfachkräfte in Forschungsprozesse. Das läuft, wie gesagt, parallel aktuell zu den schon angestoßenen Forschungslinien und den ersten Datenerhebungen, die ja jetzt im Sommersemester 21 starten werden. Diese haben wir vorab konzipiert und haben wir eben noch ohne die Bildungsfachkräfte konzipiert. Wir möchten sie aber in die Forschungsprozesse einbeziehen. Dazu müssen wir zunächst einmal alle in die Lage versetzen, an diesem Forschungsprozess zu partizipieren. Dazu müssen zunächst einmal Kompetenzen aufgebaut werden, natürlich auf Seiten der nicht akademisch Forschenden, also der Bildungsfachkräfte, aber auch auf Seiten der akademisch Forschenden, die sich nämlich in, was das Tempo ihrer Forschungsprozesse, was die Kommunikation ihrer Forschungsarbeit und ihrer täglichen Arbeit anbelangt, auch umstellen müssen. Also da bewegen wir uns aufeinander zu und damit haben wir auch bereits begonnen im Wintersemester, also eigentlich gleich nachdem das Zentrum ins Leben gerufen, eröffnet wurde. Angefangen haben wir ja am 1. November alle zusammen, haben wir eben angefangen mit diesem Aufbau von Kompetenzen und das im Rahmen eines sogenannten Forschungsplenums, das unsere beiden Doktoranden, also unsere Doktorandin und unser Doktorand, Frau Mechler und Herr Dörrer, die eben auch die Forschungslinien mitbearbeiten, vorbereiten, an dem alle partizipieren und in dem Prozess werden auch wir als Leitung, also ich konnte bisher noch nicht so ausführlich daran partizipieren, einfach aus Zeitgründen im Prorektorat, aber wir haben jetzt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wirklich alle gut zusammenarbeiten können und das beginnen wir im April, Anfang Mai sind jetzt feste Termine, an denen wirklich alle können.
Sehr schön. Ich glaube, zur partizipativen Forschung würde ich gleich gerne noch einsteigen. Ich würde aber erst einmal kurz Herrn Kabelitz vorschieben und einmal fragen. Sie arbeiten ja als Bildungsfachkraft am AWZIP. Wir haben jetzt schon ein bisschen was dazu gehört, was Sie da in etwa machen. Aber können Sie vielleicht einfach mal kurz erklären, was so dort Ihre Aufgaben sind?
Meine Aufgaben sind die Vorbereitung, Durchführung und Reflexion von Bildungsveranstaltungen für Studierende. Da in diesen spreche ich über meine eigenen Erfahrungen mit meiner Behinderung. Dabei nehme ich besonders Bezug auf das Thema Arbeit und die Dekonstruktion von Behinderung. Außerdem gehört die partizipative Forschung zu meinem Aufgabengebiet.
Mhm. Frau Heil hatte jetzt gerade ja auch die partizipative Forschung auch erwähnt. Was ist denn für Sie partizipative Forschung, Herr Kabelitz?
Für mich bedeutet partizipative Forschung nichts über uns, ohne uns. Dabei werden wir beforscht und forschen auch selbst mit und bringen unsere Expertise ein. Gemeinsam mit den ProfessorInnen und Abgeordneten, LehrerInnen forschen wir zum Thema Inklusion. Unser Ziel ist es, dass das Bild von Menschen mit Behinderung authentisch repräsentiert wird. Wir wollen, dass das Bild von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft sich ändert.
Da sieht man ja schon, Sie gehen ja mit sowohl methodisch als auch inhaltlich einem klaren Ziel nach. Also Herr Kabelitz, Sie hatten das jetzt ja gerade auch gesagt, das Bild von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu ändern und auch zu beeinflussen. Ist das das langfristige Ziel des AWZIP oder könnten Sie, das jetzt an alle gerichtet, könnten Sie sagen, das AWZIP verfolgt ein ganz klares Forschungsziel, also eine Art Endergebnis?
Das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Also es sind verschiedene Ziele, denke ich, die das Annelie-Bellensiek-Zentrum verfolgt. Es ist die Querschnittsaufgabe, also ganz an oberster Stelle aus meiner Sicht, steht die Querschnittsaufgabe Inklusion. Das sind Ziele in der Lehre, das sind Ziele in der Forschung. Also ja, die Bereiche sind eben unterschiedlich. Also das Ziel in der Lehre ist natürlich ganz klar, durch die Bildungsangebote der Bildungsfachkräfte soll es eben ermöglicht werden, allen Studierenden an der Pädagogischen Hochschule, aber auch an anderen Hochschulen im Land, also wir bringen die Bildungsangebote ja nicht nur an der Pädagogischen Hochschule aus, sondern wir haben hier sehr, sehr viele Kooperationspartner, die auch schon seit einiger Zeit, einige sind schon seit einiger Zeit mit im Boot und es kommen immer wieder neue dazu. Schönerweise jetzt auch Universitäten, die das Bildungsangebot in Anspruch nehmen wollen. Und da mit diesem Ziel in der Lehre verfolgen wir tatsächlich die Möglichkeit für alle Studierenden, unabhängig von ihren Studiengängen, mit Menschen mit Behinderung in Kontakt zu kommen. Relevant ist das natürlich an allererster Stelle für Lehramtsstudierende, weil sie eben in der Inklusion in der Schule oder mit der Inklusion in der Schule in Kontakt kommen werden mit Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen. Und sofern sie nicht Sonderpädagogik-Studierende sind, passiert das unter Umständen tatsächlich auch zum ersten Mal dann im Berufsalltag. Und das sollte auf keinen Fall der Fall sein aus unserer Sicht. Aber auch in anderen Studiengängen, soziale Arbeit beispielsweise, die wir jetzt nicht an der Pädagogischen Hochschule haben, aber andere Hochschulen, oder auch in unseren nicht lehramtsbezogenen Studiengängen an den pädagogischen Hochschulen, die sich ja auch mit Bildung beschäftigen, ist das ein wesentliches Ziel. Und letztendlich, dabei bleibt es aber auch nicht stehen, sollen die Bildungsangebote auch ausgebracht werden in ja, kommunalen Einrichtungen, in der Stadtverwaltung, in anderen Bereichen, die nicht direkt etwas mit Bildung zu tun haben. Und so wollen wir diese Inklusions- oder diese Querschnittsaufgabe auch in die Gesamtgesellschaft tragen. Also das ist so das glaube ich, ganz wesentliche Ziel. Aber die Kolleginnen und Kollegen können mich gerne ergänzen.
Ich denke, ein Teilziel ist es in der Tat, empirisch zu zeigen, inwiefern die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Bildungsfachkräfte die Studierenden für dieses Thema Inklusion, Exklusion sensibilisieren kann. Und inwiefern auch diese Erfahrungsexpertise einen Mehrwert, eine gute Ergänzung für die theoretische Auseinandersetzung darstellt. Und im nächsten Schritt ist es auch total spannend zu sehen, inwiefern sich Lehre verändert, wenn man auch Erfahrungsexpertinnen dort einbindet. Herr Scher hat es eben schon mal angesprochen, ist das eine andere Form von Auseinandersetzung, von Diskurs über das Thema Inklusion und Exklusion, als wenn die Studierenden mit uns als eher theoretisch ausgerichtete Fachkräfte und Dozierende sprechen?
Ja, und zumal ja natürlich der Einbezug der Erfahrungsexpertise der Bildungsfachkräfte in die Lehrveranstaltung natürlich für die Studierenden nochmal eine ganz andere Erfahrung darstellt, als wenn sie im Praktikum in der Schule mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Also sie sind dann eben mit Menschen in Kontakt, die eben auch aus der Rückschau über ihre Bildungsbiografie reflektieren und sprechen können. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt mit aktuell Lernenden in der Schule in tatsächlich einem in hierarchischen Gefälle in Kontakt komme, sondern wenn ich jetzt hier Dozierende habe, die ihre Erfahrungen einbringen. Und das empirisch interessant oder aus empirischer Sicht Interessante ist natürlich auch, ob es einen Unterschied macht, dass eben die Bildungsfachkräfte jetzt als Dozierende auch hauptamtlich angestellt sind mit einem festen Anstellungsvertrag und es nicht auf dem Level ist, wir laden jetzt mal jemanden als Gast ein und mit dem könnt ihr Studierende euch austauschen, sondern diese Person ist jetzt eure Dozentin oder euer Dozent in dieser Lehrveranstaltung und tritt dort auch entsprechend auf. Ja, das wird einfach interessant sein zu sehen, was das nochmal für einen Unterschied sowohl in der Interaktion macht, als auch in den Wirkungen, die das auf die Studierenden dann hat.
Genau, aus theoretischer Sicht sollte das nämlich durchaus einen Unterschied machen, ob der Kontakt zu Menschen mit Behinderung eben statusgleich sozusagen auf Augenhöhe stattfindet oder eben, wie Herr Scheer gesagt hat, einer hierarchischen Struktur, wie man sie eben in der Schule hat. Also das Verhältnis Lehrkraft, Schülerin, Schüler ist natürlich ein asymmetrisches, ja, vom Status her. Und das ist eine andere Situation, wenn wir die Bildungsfachkräfte als Lehrende in Lehrveranstaltungen der Hochschule haben. Und das sind letztendlich Dinge, also Kontaktbedingungen sozusagen, die Allport schon 1954 formuliert hat, die eben dazu führen können, dass dieser Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung sind ja letztendlich trotz aller Diskussionen auch Gruppenprozesse, dass diese Gruppenprozesse auch positiv stattfinden können.
Und da hat sich auch schon gezeigt, und das ist ganz spannend in den letzten Semestern, dass auch manchmal diese Kontakte zwischen den Bildungsfachkräften und den Studierenden noch nicht immer auf Augenhöhe wirklich stattfindet. Mhm. Und dass es da umso bedeutsamer ist, im Nachgang auch eine gute Reflexion mit den Studierenden nachzuschieben, wie gehen wir denn mit Menschen mit Behinderung auch um, gerade in dieser Rolle als Dozierende.
Da hätte ich jetzt mal eingehakt, weil ich kann mir vorstellen, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer können sich gar nicht so richtig vorstellen, wie so ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Standardstudium, ein Lehramtsstudiengang aussieht. Welche Rolle hat denn bisher der Kontakt mit Menschen mit Behinderung in einem Lehramtsstudium gespielt? Jetzt mal ganz allgemein gefragt, das ist natürlich schwer zu pauschalisieren, aber wenn man jetzt vielleicht mal einen Blick auf die pädagogische Hochschule wirft.
Also der Kontakt selbst wurde, glaube ich, oder meines Wissens maximal hergestellt in Lehrveranstaltungen des Lehramtsstudiums Sonderpädagogik, also auf Initiative einzelner Kolleginnen und Kollegen. In den anderen Lehramtsstudiengängen meines Wissens nicht. Das heißt aber nicht, dass Inklusion keine Rolle spielt in den Lehramtsstudiengängen, ja. Aber eben aus dieser klassischen theoretischen Perspektive heraus. Wir haben schon mit der Einführung der Bachelorstudiengänge das Thema Inklusion in den Lehramtsstudiengängen fest verortet. Das ist ja schon allein durch die Rahmenvorgabenverordnung des Kultusministeriums so vorgegeben, dass in allen Lehramtsstudiengängen mindestens 6 Leistungspunkte für das Thema Inklusion vorzusehen sind. Wir gehen an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg über dieses Erfordernis deutlich hinaus. Wir haben ein Basismodul Inklusion mit 8 Leistungspunkten und das kann dann im übergreifenden Studienbereich auch noch weiter vertieft werden, wird auch weiter vertieft in fachdidaktischen Lehrveranstaltungen, also in den Fächern. und auch im übergreifenden Studienbereich dann nochmal in einem Vertiefungsmodul. Das mal so grundsätzlich zur Anlage des Themas Inklusion in den Lehramtsstudiengängen. Aber wie gesagt, der Kontakt, der direkte Kontakt zu Menschen mit Behinderungen fand statt im Lehramtsstudiengang Sonderpädagogik, aber auch vereinzelt und nicht zwangsläufig.
Ich frage auch vor allem deswegen, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, einfach in einen Kontext zu setzen, weil es dann auch einfacher ist nachzuvollziehen, weshalb das AWZIP denn ein solches Novum darstellt, im Gegensatz zu der Situation vorher.
Ja, und der große Unterschied des Einbezugs von Erfahrungsexpertinnen vorher und jetzt im AWZIP ist in der Tat, dass die Kolleginnen qualifiziert sind. Das merkt man sehr deutlich. Wenn wir vorher Menschen mit Erfahrungen eingebunden haben, dann hat das sehr viel Vorbereitung bedurft, auch von Seiten der Dozierenden, und sehr viel Unterstützung im Seminar. Und jetzt kommen die Kolleginnen sehr gut vorbereitet, methodisch, hochschuldidaktisch sehr gut versiert und können eben diese Themen selbst vertreten und auch mit den Studierenden selbst im diskursiven Austausch darüber sein.
Und auch gleichzeitig eben mit beteiligt sein in der Forschung. Deswegen würde ich jetzt auch gerade nochmal Herr Kabelitz fragen. Herr Kabelitz, wie sind Sie denn eigentlich zur Forschung gekommen?
Durch meine Arbeit am AWZIP bin ich auf die Forschung gestoßen. Durch unsere wöchentlichen Forschungspläne entwickeln wir ein gemeinsames Verständnis von Forschung. Am Forschungsplenum nehmen alle Mitarbeiter des AWZIPs teil.
Können Sie beschreiben, wie so ein, also ein Herr Kabelitz oder auch Frau Heil, Herr Scheer oder Frau Terfloth, können Sie beschreiben, wie ein solches Forschungsplenum aussieht? Also wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Wir treffen uns einmal in der Woche im Forschungsplenum, wo wir die Forschungsspirale entwickelt haben. Am Anfang steht zunächst die Forschungsfrage, zum Beispiel, wie viele Eier essen die Mitarbeitenden des AWZIPs an Ostern? Daraufhin entwickeln wir einen Forschungsplan, in dem wir festlegen, wie wir an Daten kommen, um die Forschungsfrage zu beantworten, zum Beispiel mit Hilfe einer Umfrage. Dann kommt die Erhebung, das heißt Durchführung. Daraufhin folgt die Auswertung der gesammelten Daten. Diese werden dann in einem letzten Schritt veröffentlicht. Früher wurde das als Forschungskreis beschrieben. In einem Kreis startet man aber immer wieder am selben Punkt, was aber bei der Forschung nicht der Fall ist. Forschung entwickelt sich immer weiter und deshalb ist unsere Grundlage die Forschungsspirale.
Das heißt, im Forschungsplenum entwickeln Sie ein Verständnis für Wissenschaft. Und das machen Sie mit der Forschungsspirale, richtig?
Ja, genau so.
Genau, das ist ein Teil des Forschungsplenums. Und Frau Mechler und Herr Dörrer führen da sehr, sehr gekonnt durch. Und es geht eben aber noch einen Schritt weiter. Also das Forschungsplenum soll eben auch der Ort sein, an dem gemeinsam dann Forschungsideen auch entwickelt werden. Also klar, erstmal müssen wir gemeinsam ein gemeinsames Verständnis von Forschung entwickeln, aber dann im nächsten Schritt wollen wir auch gemeinsam als Team am AWZIP Bildungsfachkräfte und weitere Teammitglieder gemeinsam einfach forschen. Und da brauchen wir einfach diesen zentralen Raum einmal die Woche, indem wir uns austauschen, indem wir Ideen entwickeln, indem wir uns in kleineren Arbeitsgruppen zusammenfinden, um gezielt zu arbeiten. Also es ist einfach, ja, so das Plenum, der Raum, wo wir uns zum Austausch treffen, und dann geht wieder jede Gruppe oder jede Teilgruppe am AWZIP in ihre Arbeit rein und nimmt eben diesen Austausch aus dem Forschungsplenum dann mit.
Die Forschungsspirale war ein wichtiges Element seit November, eben den, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Wetterauer, den Prozess des Forschens nachvollziehbar und verständlich zu machen, dieses Verständnis zu entwickeln und anhand alltäglicher, also Alltagsfragen, wie eben Herr Kabelitz hat es ja eben genannt, wie viele Eier essen die Mitglieder des AWZIP zu Ostern, verständlich zu machen. Und dieser Prozess der Erarbeitung wird voraussichtlich im Laufe des April abgeschlossen werden. Und dann sind wir eben an der Stelle, wo wir uns ab Mai dann alle gemeinsam treffen werden, um reale Forschungsfragen, also Forschungsfragen, denen das Zentrum jenseits der Forschungslinien, die wir schon beschrieben haben, im Weiteren partizipativ nachgehen möchte. Und das wird dann eben auch in Kleingruppen passieren, wie Herr Scheer das gerade schon gesagt hat. Also da finden wir uns zusammen im Plenum und je nach Interessenslage zu einzelnen Themen, die gemeinsam entwickelt werden, finden sich Gruppen zusammen, die sich dann damit auch weiterhin beschäftigen, also den Forschungsprozess an der Stelle dann voranbringen.
Und die letzten Wochen im Forschungsplenum waren auch sehr wichtig, damit wir uns als Forschende auch erstmal kennenlernen konnten. Wer bringt welche Interessen an Forschung mit? Wer hat welche Erfahrungen? Wer kann was und wer möchte was noch lernen? Sodass wir erstmal auch eine Art Teambildungsprozess zum Thema Forschung miteinander durchlaufen sind, um jetzt dann anhand von konkreten Fragen, die uns wichtig sind, wo wir ein Forschungsinteresse haben, gemeinsam vorzugehen.
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage zu dieser Forschungsspirale als Konzept. Ist das denn ein bereits etabliertes Konzept oder basiert das auf schon existierender Forschung oder ist das etwas Neues am AWZIP?
Naja, es ist letztlich einfach der Forschungsprozess, wie er in der Forschung zu finden ist. Wir haben jetzt die Metapher von der Spirale, die findet sich in verschiedener Form tatsächlich auch in der Literatur immer wieder, dass also der Forschungsprozess eben zirkulär ist und nie abgeschlossen ist und man sich quasi in der Erkenntnis immer weiter voranarbeitet. Aber die einzelnen Elemente, die wir jetzt in der Spirale drin haben, sind natürlich der generelle Forschungsprozess, dass man von einer Forschungsfrage ausgehend dann und auf Basis des Vorwissens, was man für diese Forschungsfrage schon hat, dann eben den Erhebungsplan oder den Forschungsplan, das Forschungsdesign entwickelt und dann eben in die Datenerhebung und Datenauswertung geht. Ja, dann die Ergebnisse interpretiert und auch publiziert, veröffentlicht und anderen zugänglich macht. Und das ist schon sehr klar am State of the Art der Forschung orientiert natürlich, wie wir das aufbauen und dann adaptieren natürlich für das, wie wir am AWZIP dann arbeiten werden.
Sie hatten jetzt gerade auch schon die Kommunikation angesprochen, vielleicht noch, während wir uns so langsam auf die Zielgerade bewegen. Wie kommunizieren Sie denn die Forschung, die am AWZ betrieben wird, nach außen? Also jetzt auch an diejenigen gerichtet, die sich jetzt weiter an der Arbeit für die Arbeit des AWZ interessieren.
Wir haben verschiedene Kommunikationskanäle, die klassischen natürlich auf Tagungen und über Publikationen. Also auf Tagungen sind wir beispielsweise jetzt im kommenden Herbst mit ersten Ergebnissen aus dem Sommersemester, die dann zu erwarten sind. Ganz so schnell geht es natürlich auch noch nicht. So schnell kann man ja Ergebnisse gar nicht produzieren. Aber wir haben auch für die interessierte Öffentlichkeit haben wir beispielsweise am Bildung-Bitte-Format der Pädagogischen Hochschule Heidelberg teilgenommen und haben über die Arbeit des AWZIP berichtet. Wir haben einen Instagram-Account, also darüber berichten wir im Kurzformat sozusagen über unsere Aktivitäten. Mhm. Ja, aber das, also an erster Stelle sehe ich natürlich durchaus die klassischen Wege der Publikation, die man an der Stelle tatsächlich auch herausfordern muss und auch sollte. Und das wollen wir auch tun. Denn natürlich sind Fachzeitschriften nicht in einfacher oder leichter Sprache geschrieben, sodass sie den Bildungsfachkräften die Teilhabe an der Stelle nicht ermöglichen. Darüber haben wir uns aber auch schon Gedanken gemacht im Rahmen einer unserer ich glaube, im Rahmen unserer Klausur, die wir vor einiger Zeit hatten. Und da hatte auch David Scheer eine gute Idee dazu, wie man da vielleicht vorangehen könnte.
Da der mögliche Kooperationspartner bzw. die möglichen Kooperationspartnerinnen jetzt das noch nicht wissen, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wer das ist. Das wäre jetzt ein bisschen fies. Aber natürlich gibt es die Überlegungen, inwieweit man mit etablierten Fachzeitschriften zusammenarbeiten könnte, indem man dann zu einem angenommenen Fachaufsatz begleitend eine Fassung in einfacher oder leichter Sprache dann noch online als Ergänzung oder als Parallelangebot veröffentlichen kann, so dass eben auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler transparent den Forschungsprozess in Fachsprache nachvollziehen können und eben die feinen Details der Methodik nachvollziehen und vielleicht auch nachträglich selber durchführen können, Analyseschritte nochmal selbst nachvollziehen können, dass aber eben auch eine Fassung bereitsteht, die für die breitere Öffentlichkeit zugänglich ist und die eben auch für die Bildungsfachkräfte die entsprechende Partizipation an der Veröffentlichung und an den Forschungsergebnissen ermöglicht.
Bei Buchpublikationen gibt es das auch schon mittlerweile. Also es gibt Publikationen zur partizipativen Forschung, die in schwerer, also akademischer Sprache und in leichter Sprache parallel erschienen sind.
Das ist ja eigentlich auch ein Aspekt von Transfer beziehungsweise auch von offener Wissenschaft, weil es ja auch nicht nur darum geht, Wissenschaft einfach in ihrer puren Form unverständlich irgendwo hochzuladen, damit sie abrufbar ist, sondern eben auch verständlich, sodass man sie verstehen kann.
Achso, ja, genau. Also das ist so mein Verständnis von Inklusionsforschung ist tatsächlich auch ein Verständnis von einer Forschung, die insofern inklusiv ist, als dass sie eben offen und zugänglich auch ist. Und das bezieht sich dann aber auch nicht nur auf die Publikation der Ergebnisse, sondern ja Zugänglichkeit des Datenmaterials, Zugänglichkeit der Methoden und der Instrumente und eben eher den Prozess des Forschens so zu gestalten, dass er an jeder Stelle transparent nachvollziehbar ist und eben auch ja für Außenstehende nachvollziehbar und eben auch ja wiederholbar, replizierbar, würde man sagen, in der Forschung ist.
Mhm. Ja, ich merke schon, Sie sind alle am Beginn der Arbeit am Anne-Livellensieg-Zentrum. Sie gibt es jetzt seit November, wenn ich es richtig notiert habe. Ja. Mhm. Insofern, ich glaube, wir können alle sehr gespannt sein, was noch alles aus dem Anne-Livellensieg-Zentrum für inklusive Bildung so zu hören ist und zu lesen ist natürlich. Bevor wir jetzt schließen, deswegen ein kurzer Blick in die Zukunft. Wenn Sie jetzt 5 Jahre in die Zukunft denken, wo würden Sie sich wünschen, dass das Anne-Livellensieg-Zentrum bis dahin steht, beziehungsweise was würden Sie sich wünschen, dass Sie bis dahin geschafft haben? Gerne einfach in die Runde.
In 5 Jahren haben wir eine gute Form gefunden, partizipativ auf Augenhöhe zu bestimmten Fragestellungen, die uns auch gemeinsam interessieren, zu forschen.
In 5 Jahren sind alle Studierenden oder es ist sichergestellt, dass alle Absolventinnen und Absolventen unserer Hochschule mit dem Bildungsangebot der Bildungsfachkräfte in Kontakt gekommen sind.
In 5 Jahren wird sich jede Universität wünschen, ein eigenes Anne-Livellensieg-Zentrum zu haben.
Sehr schön.
In 5 Jahren, so weit habe ich noch gar nicht vorausgeblickt, aber ich denke mir, in 5 Jahren spiele ich schon mit dem Gedanken an die Rente.
Das ist aber auch eine schöne Aussicht. Wunderbar. Ich bedanke mich vielmals bei der ganzen Runde für das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, im Bildungsplausch über Ihre Arbeit zu sprechen. Deswegen auch nochmal vielen Dank, Herr Kabelitz, vielen Dank, Frau Terfloth, Frau Heil und vielen Dank, Herr Scheer. Es bleibt noch abschließend ein klein bisschen Eigenwerbung, bevor wir die Sendung beenden. Und zwar freuen wir uns sehr über eine kleine Bekanntmachung. Und zwar wurde der Bildungsplausch im Wissenschafts- Kommunikations.de-Portal erwähnt. Dort durften wir ein wenig über unsere Arbeit des Bildungsblogs schreiben und darüber, wie der Podcast entsteht. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interesse haben, sich einmal das Ganze von einer neuen, frischen Perspektive anzusehen vor allem und nicht anzuhören, dann schauen Sie doch gerne auf der Seite wissenschaftskommunikation.de vorbei. Wir haben den Artikel aber auch verlinkt auf der Seite www.ph-heidelberg.de/Bildungsplausch. So, genug Eigenwerbung. Ich bedanke mich nochmal abschließend an die ganze Runde und ein Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ja, tschüss.
Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/Bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting. Mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.